Und es sprach zu ihnen, Vers 49, was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Lasst uns noch einmal die Augen schließen im Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir uns heute Abend hier versammeln können. Sei du in unserer Mitte. Lass es ein segensreicher Abend sein, der dazu dient, dass wir in unserem geistlichen Leben weiterkommen, dass wir besser ausgerüstet sind, dass wir dir brauchbare Gefäße sind, durch die du wirken kannst, über Bitten und Verstehen in diese unsere Zeit und in diese letzten Zeit. Dass wir wirken können, solange es Tag ist. Denn die Nacht kommt, wo wir nicht mehr wirken können. Amen. Die Mutter Jesu, Maria, kam, nachdem sie 3 Tage lang mit Josef nach ihrem Kind gesucht hat. Schließlich fanden sie in dem Tempel. Sie sagt, Kind, wie konntest du uns solches antun? Dein Vater und ich haben dich gesucht, voller Angst, voller Schmerzen. Das kann man ja schon verstehen, dass da Angst und Schmerzen waren. Wir haben schon ein paar Mal erlebt, dass Kinder, dass Eltern sagten, unser Kind ist verschwunden. Und da mussten wir auf der Suche untersuchen. Und dann geht manches durchs Herz. Vor vielen Jahren hatte ein Kind uns besucht. Es war nicht ein gewöhnliches Kind. Es war ein Kind des Königs. Und dieses Kind hat einen Namen, der bedeutet, dass er in der Zukunft König werden wird. Ich machte einen Besuch und nahm das kleine Kind mit mir. Und als ich da dort ankam, schlief dieses Kind so fest im Auto, dass ich sagte, ach, ich möchte es nicht stören und wecken. Dann ließ ich es im Auto. Alle Fenster waren zu und es war gut. Ich dachte, es ist gut so. Ich gehe nur schnell im Auto und komme zurück und ging ins Haus, begrüßte den Mann und er hatte was zu sagen und vielleicht 1, 2, 3 Minuten. Die gehen dann schnell vorbei. Ich sage, ich muss zum Auto. Ich habe ein Kind dort im Auto. Und als ich dort ankam, war das Kind nicht mehr da. Oh Mensch, was nun? Ich bin keine Mutter. Ich weiß nicht, was ein Mutterherz, wie ein Mutterherz ist. Aber können Sie sich denken, ich hatte den König im Kopf, seinen Sohn, und der ist nun verloren. Was nun? Wein in Zuckerfelden? Wo finde ich dieses Kind? Gibt viele Wege dort? Da waren wir auf Jagd nach dem Kind. Ich sagte es anderen, jeder nahm einen Weg. Es war nah am Hauptweg. Das Kind kann ja auch gestohlen werden. Wie werden die Freunde sich, die Feinde sich nicht freuen, da solch ein Kind zu bekommen? Können sie gute Medizin mitmachen, die Zaubermänner? Das wäre fantastische Medizin. Das versteht aber ein Europäer nicht. Dazu braucht man eine afrikanische Mentalität. Und Gott sei Dank, nach einigen Kilometern fanden wir dieses kleine Kind. Als wir schließlich auf dem Hauptweg kamen, und Menschen befragten, habt ihr keinen kleinen Jungen gesehen? Ja, sagten sie, uns ist ein Junge begegnet. Der ist in diese Richtung gegangen. Da haben wir Gott gedankt, als wir schließlich dieses Kind lebendig fanden. Da habe ich mir gesagt, nie wieder. Man muss vorsichtiger sein mit solchem. Da ist manches Gebet emporgestiegen, gen Himmel. Ja, wie hat Maria wohl gefühlt? und der Josef. Sie suchten erst bei den Verwandten und bei den Leuten und fanden ihn nicht. Voller Angst und Schmerz nach dem dritten Tag. Die haben wohl in diesen Nächten auch nicht geschlafen. Und als sie ihn fanden unter den Lehrern, im Tempel, unter den Professoren, waren sie erstaunt und schockiert. Josef, der schwieg. Die Mütter sind ja sehr schnell mit dem Mund weg, gewöhnlich. Es gibt aber auch Ausnahmen. Und die fuhr gleich rein: Kind, was hast du bloß gemacht? Wie konntest du solches machen? 3 Tage haben wir nach dir gesucht. Was sagt dieser 12-Jährige? Er sagt: Was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Wisset ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Lieben Freunde, der 12-jährige Junge hat gewusst, wo er sein musste. Und war erstaunt, dass Maria, seine Mutter, und dass der Josef nicht wussten, wo er sein sollte. Wisset ihr denn nicht, wo ich sein muss? Dass ich in dem, was meines Vaters ist, sein muss? Das wusste dieser 12-jährige Knabe. Wie alt sind Sie? Wissen Sie, wo Sie sein müssen? Wissen Sie, wo Sie sein müssen? Das ist das Wichtigste in diesem Leben. Dass wir wissen, was Gottes Wille für uns ist. Wie tragisch, wenn ein Mensch durch diese Erde geht, das Erdenleben, und weiß nicht, wo er sein muss. Und am Ende seines Lebens erkennt sich bei einem Verkehrten. Mein Bruder ist hier, der kann bezeugen, wie mal ein Mann ihn zu sich gerufen hat und dann all seine Kinder, ein sehr reicher, wohlhabender Mann in Südafrika, vor seinem Tod, hatte seine Kinder zu sich kommen lassen und gesagt: Kinder, ich habe nicht für Gott gelebt. Geld war mein Götze. Ich habe nach Geld gestrebt. Geld war mein Gott. Das war mein Leben. In dem war er. Er war nicht in dem, worin sein Vater war. Was meinte er mit seinem Vater? Maria wusste es ganz genau. Das war nicht der Josef. Das war ein anderer. Das war der Gott im Himmel. Er hatte keinen irdischen Vater. Er ist von der Jungfrau geboren. Gott war sein Vater. Die Kraft Gottes ist über sie gekommen. Und sie hat ihn geboren als Jungfrau. Dem lieben Gott ist nichts unmöglich. Und Maria erkannte vielleicht in dem Augenblick: So, der Vater dieses Kindes hat ein größeres Recht über dieses Kind als ich. Und wenn sie es nicht erkannt hat, hat der Herr Jesus versucht, ihr das klarzumachen und den Josef auch klarzumachen: Ihr seid zwar sozusagen meine Eltern, aber der Vater im Himmel hat ein größeres Anrecht. Der Vater im Himmel hat ein größeres Sagen. Der Vater im Himmel ist von größerer Bedeutung, als was ihr seid. Und was er sagt und was er tut und was er will, ist von größerer Bedeutung, als was sie das wollten. Und er sagt, wisset ihr das nicht? Das ist etwas, was sie wissen sollten. Und lieben Freunde, das ist auch etwas, was ein jeder unter uns wissen sollte. Was ist unsere Aufgabe in dieser Welt? Wenn es nicht das ist, zu tun den Willen des, der uns gesandt hat. Nicht, dass wir für uns selber leben, nach unserem eigenen Streben, sondern, dass ein jeder das sucht, worin sein himmlischer Vater ist. Darum geht es in unserem Leben. Wie alt sind Sie jetzt? Sie sind vielleicht, haben schon ein greises Haupt. Und der 12-jährige Junge, der wusste das und Sie wissen es noch nicht. Ein seltsamer Junge, ein seltsamer Knabe. 12 Jahre alt. Vor einiger Zeit wurde ich eingeladen in Johannesburg. Da ist ein Buch auf dem Büchertisch, Das Wunderkind. Die besten Ärzte der Welt sagten, das Kind darf nicht geboren werden. Es muss abgetrieben werden. Es ist abnormal. Das ist falsch. Sogar Christen, die Ärzte sind, sagten, Menschen, gebraucht euren Verstand. Das könnt ihr vor Gott nicht verantworten. Solch ein Kind muss umgebracht werden. Noch im Mutterleib. Und die Mutter sagte, ich habe darum gebetet und Gott zeigt mir, dass ich das nicht tun soll. Und dann wurde das Kind geboren. Und das ist ein ganz außergewöhnlich brillantes Kind. Nach ihr wurde noch ein Kind geboren. Ausnahmsweise begabt, volle Talente. Und hätte die Mutter gehört nach dem, was die Anden sagten, die Ärzte sagten, wessen weggetan. Nun, vor kurzer Zeit wurde dieses Kind 12 Jahre alt. Weil all die Spezialisten Juden sind, hat die Mutter beim 12. Geburtstag alle diese jüdischen Ärzte eingeladen. Weil die Juden wissen, wenn ein Kind 12 Jahre alt ist, was das bedeutet. Dann heißt es, das Kind muss jetzt lernen zu fasten. Jetzt wird das Kind eigenständig, jetzt muss das Kind Verantwortung ablegen vor Gott. Vor dem müssen die Eltern für den geistlichen Zustand des Kindes verantwortlich sein. Aber mit 12 Jahren muss das Kind selber entscheiden. Mit 12 Jahren ist das Kind alt genug. Und dann muss es nicht das tun, Gott dienen, weil die Eltern so sagen, sondern weil es eigen Entschluss ist. Und mit 12 Jahren wusste dieser Knabe, wofür er in diese Welt gekommen war. Und war erstaunt, dass Maria und Josef das nicht wussten. Wie viele Marias gibt es wohl hier unter uns heute Abend? Wie viele Marias gibt es wo und Josefs gibt es hier? Wir könnten das nehmen in Bezug auf unsere Kinder. Maria meinte und sagte, Kind, du hast uns solche Schmerzen bereitet. Mir und deinem Vater. Solche Angst zuständerten wir. So viel Not. Wie konntest du uns solches antun? Als ob das Kind schuldig war und im Verkehrten war. Und wer war im Verkehrten? Die Eltern, die sogenannten Eltern, Maria und Josef. Das Kind war im Rechten. Das Kind war im Willen Gottes. Aber für die Mutter und den Vater war das schmerzhaft. hat das Unruhe bereitet. Sie waren unglücklich, haben schlaflose Nächte gehabt. Und das war genau die Zeit, wenn sie den tiefsten Frieden und Ruhe haben sollten und wissen, es ist wohl mit unserem Kind. Es ist in dem, worin der himmlische Vater ist. Es dient nun dem himmlischen Vater. Es ist nun im Willen Gottes. Lieben Freunde, wir können leicht fromme Gebete her sagen, fromme Lieder singen. Jesus, ich ergebe mich dir mit alles, was ich habe. Nimm mein Leben, nimm es her, mein ganzes Haus, meine Kinder. Aber nachdem ist Gott frei zu wirken, wie er es will, oder muss es noch nach unserer Pfeife tanzen? Muss es so gehen, wie wir das wollen? Haben wir noch das Recht, das Verfügungsrecht über dieses Kind? Es gibt sogar Menschen, die sagen, Herr, alles, was ich habe. Die deutschen Lieder kenne ich nicht so gut. Es gibt sogar Lieder in der englischen Sprache, take my silver and my gold. Nothing I will withhold. Herr, nimm mein Silber und mein Gold. Nichts werde ich zurückhalten. Aber wird mit dem Gottes Werk getrieben? Sind die Kräfte, die Talente, was wir sind und haben, alles dort, wo Gott es haben will und wo Gott ist, lieben Freunde? Dies sind Sachen, die wir genau beobachten müssen. Unser Christenleben darf kein oberflächliches Leben sein. Wir dürfen nicht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten gehören, zu den Heuchlern, die Jesus getadelt hat und gesagt, ihr naht euch zu Gott mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit weg von mir. Kann Gott wirken, wie er will in ihrem Leben? Kann er wirken, so wie er will, im Leben ihres Kindes? Vor einigen Jahren kam ein Mann zu mir und sagte, Bruder Elo, Gott hat mich gerufen ins Missionsfeld. Ich weiß es ganz klar, kein Zweifel daran. Das ist Gottes Wille für mich. Dann sagte ich, warum bist du denn nicht aufs Missionsfeld? Da sagte meine Frau, sagt nein. Ist sie Christin? Ja. Nun, damit will ich nicht sagen, dass alle Männer recht sind. Einige sollten nicht aufs Missionsfeld sein, hätte die Frau nur gesagt, nein. Aber liebe Frau, wenn es Gott ist, gehen Sie nicht dagegen. Jesus sagt, warum habt ihr euch gesorgt? Warum hat es euch Schmerzen bereitet? Wisst ihr denn nicht, dass ich in des Vaters Sache sein muss? Aber dann beugte er sich, schwieg, ging mit seinen Eltern und war dieser untertänig. Man staunt darüber. Man staunt darüber. Dann war er ihnen untertänig. Es gibt solches in dieser Welt. Ich habe an den Blumhardt gedacht, als ich dieses las. Christoph Blumhardt, der war von Gott gesegnet. Einige natürlich fühlen, es war nicht gut. Andere sagten, Gott gebrauchte ihn. Ist ja immer so in dieser Welt. Die Bibel sagt, wehe, wenn alle gut von euch reden. Und dann sagte die Kirchenbehörde, du darfst nicht mit Handauflegung über die Kranken beten. Die Kirche beschloss das, du tust das nicht. Er betete über die Kranken und sie wurden gesund. Die bösen Geister fuhren aus. Und dann beschloss die Behörde, die Kirchenbehörde, und sagte, nein, das wird nicht gemacht. Was hat der Blumhardt getan? Ich staunte schon vor Jahren darüber. Er hörte auf, er war untertänig, betete nicht mehr für die Kranken, aber dann, während er predigte, rührte Gott die Kranken an und sie wurden gesund. Und unter Gebet, ohne Handauflegung, griff Gott ein. Das konnte die Kirchenbehörde nicht stoppen. Aber ich habe eine Frage an die Kirchenbehörde. Sind die leitenden Männer sich des bewusst, dass das Werk, das sie treiben, Gottes Werk sein soll? Und wenn es Gottes Werk ist, dass sie nicht das letzte Wort haben, sondern Gott? Unsere Kirchen und Traditionskirchen und Gemeinschaften, sei es, was es wolle, dieses Wort gilt doch uns, haben wir uns zu fragen. Und ich auch. Dass Gott sagt, Erlo, ist das dein Werk? Nein, Herr, es ist dein. Dann benehme dich nicht so, als ob es dein ist. Dann lass Gottes Wille geschehen. Dann dürfen wir uns nicht benehmen wie die Maria. Da sagte 12-jähriger Junge, weißt du das nicht? Aber er sagt, wisset ihr nicht? Vielleicht hat Josef mit ihr übereingestimmt. Wisset ihr nicht, wo ich sein muss? In des Vaters Arbeit, in des Vaters Wille. Da muss ich sein. Und dann das Erschütternde. Und sie verstanden das Wort nicht, dass er mit ihnen redete. Wie traurig! Wie viele Menschen verstehen das heute in der Welt? Und nun die Frage, verstehen wir es, lieben Freunde? Verstehen wir das? Möge Gott schenken, dass wir nicht nur Hörende sind, aber auch Verstehende. Dass wir erkennen, dass wir kein anderes Interesse haben, kein anderes Ziel, nichts anderes als nur das. Und das ist, was des Vaters ist, des himmlischen Vaters. Und dann möchte ich nun einige Beispiele gebrauchen aus der Erweckung. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch eines sagen. Jesus, den fanden sie unter den Gelehrten, unter den Pharisäern, Schriftgelehrten. Die staunten über ihn, dass er solche Weisheit hatte. Die staunten, wie er zuhörte und wie er antwortete. Aber wie traurig, dass es nicht tiefer gegangen ist. Ich glaube, dass das, was Jesus sagte, die Wahrheit ist. Und dass Gott ihn in dem Augenblick und in der Zeit und in den 3 Tagen dort haben wollte. Gott wollte vielleicht diesen Lehrern einen Wink geben. Gott wollte vielleicht diese Menschen einen Hinweis geben darauf, dass diese 12-Jährige der Messias ist. Das war eine Chance für sie. Man denkt da an den Mose. Als Mose 40 Jahre alt war, gedachte er an seinen Brüdern, heißt es in der Apostelgeschichte 7, Vers 3 bis 25. Als er 40 Jahre alt war, da dachte er an seinen Brüdern. Und er ging zu ihnen. Und dann traf er ja, als der Ägypter mit einem Israeliten sich zankte und sich schlug und er eingriff. Und dann heißt es, Mose meinte, dass seine Brüder es verstehen sollten, dass Gott durch seine Hand ihnen das Heil gebe. Aber sie haben es nicht verstanden. Mose ging zu seinen Brüdern und meinte, sie werden es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen das Heil bringen wird. Und seine Brüder erkannten es nicht und verstanden es nicht. Und ich glaube, dieser 12-jährige Knabe, dem verlangt er auch mit einem göttlichen Verlangen nach seinen Brüdern, mit denen zu sein. Und er meinte, sie werden es vielleicht kapieren und verstehen. Wenn ein 12-jähriger Junge so redet, solche Fragen stellt und sie so beantwortet, dass das ein Hinweis wäre und in der englischen Sprache sagt man ein Tipp wäre, dass ihnen die Augen aufgehen. Noch nie hatten sie einen Jungen gehört so reden. Noch nie in der Menschengeschichte hat einer so geredet wie dieser Knabe mit 12 Jahren. Noch nie hatte jemand solche Weisheit gehabt. Ihre Augen hätten erleuchtet werden sollen und die Augen ihres Verständnisses. Ein Licht hätte aufgehen sollen. Dies ist der Sohn Gottes. Nicht nur ein 12-jähriger Knabe. Aber sie waren verblendet. Ihr Herz war hart. Ihr Verstand war blockiert. Warum wohl? Vielleicht wegen ihrer Vorstellungen. Sie haben ja gewusst, wenn der Messias kommt, keiner wird wissen, woher er kommt. Plötzlich wird er da sein, vielleicht kommt er herab vom Himmel. Sie hatten ihre Vorstellungen. Einige auch aus der Bibel. Und durch dieses, was in ihrem Kopf war, war seine Blockade. Und ihr Verstand reichte nicht weiter als ihre Nase. Welch eine Gelegenheit! Wer geistliches Leben hat, in dem der Geist Gottes ist, da hätte es gleich funken sollen. Da hätte das Herz warm werden sollen. Als die zwei Jünger nach Emmaus gingen, nach dem Tod Jesu, kam der unbekannte Dritte, als er ihnen die Schrift öffnete. Da wurde es ihnen warm ums Herz. Als dieser Mann Fragen stellte und sie beantwortete, die Schrift öffnete, hätte das nicht warm werden sollen ums Herz? Aber die Bibel sagt, wer von Gott geboren ist, der hört uns. Wer von Gott geboren ist, der kennt die Wahrheit. Aber das nur nebenbei. Wir lassen das nun. Ich möchte einige Punkte aufnennen, um den Willen Gottes in unserem Leben zu erfüllen. Die Wichtigkeit, dass wir dort sind und in dem sind, wo Gott ist. Nicht nur eine Theologie, nicht nur eine Theorie, nicht nur ein Ideal, nicht nur ein Ziel, sondern in dem, wo Gott ist. Darum geht es. Wisst ihr denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Alles ist nicht des Vaters. Aber da ist so etwas, was des Vaters ist. Und da müssen wir sein. Da müssen wir nachtrachten. Und der 12-Jährige war in dem. Und damit war er uns ein Vorbild. Und auch wir sollen erkennen, was der Wille Gottes ist. Und der Herr Jesus hat gesagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden ins Reich Gottes eingehen. Und wenn sie auch sagen, haben wir nicht Teufel ausgetrieben, große Taten getan. Nur die den Willen des Vaters getan haben. Nur die. Und als sie ihm sagten, da ist deine Mutter, das sind deine Brüder, die wollen dich sehen. Er sagte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Ein harter Schlag für die, die glauben, dass Maria die Mutter Gottes ist und die himmlische Königin. Und dann wies er nach Nathanael, Petrus, Johannes, seine Jünger, und er sagt, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das sind meine. Wenn Maria das gehört hat, war es wohl wie ein Dolch durch ihr Herz. Und wenn sie das gehört hat, und wenn sie es ihr gesagt haben, nachdem hätte sie stets und ständig beten sollen, Herr, schenke mir, dass ich stets und ständig in deinem Willen ist, dass ich seine Mutter bin, fleischliche Mutter, ist von keinem Wert für mich, wenn ich nicht im Willen Gottes bin. Da ist keine Verbindung zwischen uns. Da ist kein Band zwischen uns. Was uns verbindet, ist nur der Willen Gottes. Und der verbindet uns auch, lieben Brüder und Geschwister. Kein anderes. Nicht Geld, nicht Sprache, nicht Nation, nicht Nationalität, nicht Politik, sondern den Willen Gottes. Nicht einmal Kirche, sondern der Wille Gottes. Vor kurzem, wir haben noch eine Mutter. Unsere Mutter ist uns lieb. Wir haben es ihr zu verdanken, dass wir zu Christus gekommen sind. Vom Beginn an hat sie die Tür geöffnet für uns, dass wir zu Jesus kommen konnten. Und darum ehren wir sie. Sie ist im 86. Lebensjahr. Neulich, plötzlich erkrankte sie. Sie hatte schon mal vor 10 Jahren, aber nicht so schlimm. Sie blutete, das Bluten kommt vom Dickdarm. Sie wurde vom Enkelkind zum Spital gefahren. Ich besuchte sie und kam zurück und sagte gleich meinem Bruder, der fort war, ich sag, du, Mama ist ins Spital, fahr mal schnell hin, besuche sie. Und als er dort war, da rief er mich an und sagt, Elo, komm sofort. Es sieht nicht gut aus. Sie verlor so viel Blut, dass die Ärzte nicht wussten, was zu tun. Und die Ärzte sagten, sie muss zu den Spezialisten, zu den besten Männern in der Hauptstadt. Und als und der Bruder schlug vor, er sagt, Elo, du nimmst sie schnell mit dem Auto und jagst dorthin. Warte nicht auf eine Ambulanze. Sie bekam Blut, aber sie verlor das Blut schneller, als was sie das Blut bekam. Wir jagten zur Großstadt, kamen dort an, waren noch zeitig. Und als wir dort kamen, hat es nicht lange gedauert, da waren alle Kinder dort. Gott hat uns gesegnet mit Kindern. Sie hat jetzt Kinder und Enkelkinder und Urenkelkinder 100. Eine gesegnete Frau, nicht? Die Bibel sagt, Kinder sind ein Segen. Es zerbricht mir das Herz, wenn ich die älteren Leute hier in der Schweiz sehe. Da lebt Vater und Mutter allein. Der Vater schon 12 Wochen lang auf dem Bett, die Mutter allein. Sie steht neben dem Vater und pflegt ihn, dass sie ein offenes Bein hat. Und die Ärzte sagen, weil sie so oft steht, ist allein mit ihm. Einige haben 1 oder 2 Kinder, aber wo die sind, weiß ich auch nicht. Wir kennen das nicht. Für uns ist das die größte Freude, Menschen aufzunehmen, wenn sie alt sind, ihnen zu helfen. Man pflegt ja Engel. Was man ihnen tut, tut man den lebendigen Gott. Ich habe stets und ständig alte Menschen in meinem Haus und die sterben in meinem Haus. Ich habe ein Haus mit 14 Schlafzimmern und es ist viel zu klein. Selten schlafe ich in meinem Schlafzimmer, weil wir nicht genug Raum haben. Und dann kommen Besuche und ich möchte sie so gerne aufnehmen. Und habe Menschen von allen verschiedenen Sprachen und auch anderen Ländern, dass ich sage, ach, du lebst hier so allein, komm mit nach Afrika, dann bleibst du bei mir. Und dann sterben einige auch dort im Haus. Zerbricht einem das Herz. Das hat natürlich dazu, dass einige kleine Familie haben. Es gibt solches, dass man kein Kind haben kann. Gott weiß warum. Die sind vielleicht gesegneter als die, die Kinder haben. Und die haben mehr Kinder als die, die fleischliche Kinder haben. Aber dann gibt es solche, die Kinder haben können und wollen sie nicht. Wenn sie denn schließlich Kinder haben wollen, können sie keine Kinder mehr haben, weil sie die Pille gebraucht haben immer. Und dann werden Kinder geboren mit schwachen Augen und schwachen Gliedern, weil das Schaden getan hat im Leib. Leider muss man das auch den Europäern sagen. Das sollten sie ja wissen, ohne dem, dass man es ihnen sagt. Aber wenn es im geistlichen Leben nicht stimmt, das ist alles queer und verdreht im Kopf. Und da muss man dafür büßen. Gut, es hat nicht lange gedauert, waren die ganzen Kinder tot. 5 Söhne und eine Tochter. Und da kam der Arzt zu uns und sagt, ihr könnt nicht weg. Es war schon jetzt früh, fast 3 Uhr morgens, die 2 in der Nacht. Vor dem, dass ihr eure Mutter auf Wiedersehen gesagt habt. Ich halte nicht viel vom Küssen. Aber ich ging dann rein und sagte, Mutter, heute gebe ich dir einen Kuss. Vielleicht ist dies auf Wiedersehen, bis wir uns im Himmel wiedersehen. Habe ihr einen Kuss gegeben und gesagt, ich danke dir, dass du meine Mutter warst. Und für alles, was du mir getan hast. Und so gingen dann auch die anderen Kinder zu ihr. Weil der Arzt sagt, sagt auf Wiedersehen. Ihr werdet die wohl nicht wiedersehen. Sie verliert das Blut schneller. Er sagt, wir tun so viel, wie wir wollen, so schnell wie möglich. Es gelingt uns aber nicht. Und dann sagt er nur eines. Eine Möglichkeit besteht jetzt, eine Operation, Notoperation. Ob sie das überleben will, wissen wir nicht. Ob es gelingen wird, wissen wir nicht. Wie sie nachdem sein wird, vielleicht wird sie wie die Mutter sein der englischen Königin. Sehr unangenehm, aber sie lebt damit. Gut, wir sagten, liebe Doktor, unsere Mutter hat uns gebeten, dass wir keine Erlaubnis geben für eine Operation. Die hat uns gesagt, Kinder, zu verbluten ist das Schönste in dieser Welt, so zu sterben. So ist meine Mutter gestorben, sagt sie uns. Kein Schmerz, gar nichts. Und so gehe ich in die Ewigkeit. Ich habe schon Heimweh. Nach der himmlischen Heimat. Haltet mich nicht auf. Ich will zum Vaterhaus im Himmel. Gut, sagten wir, Mutter, wenn das dein Wunsch ist, den werden wir gerne erfüllen. Und der Arzt sagt, ich will eure Mutter operieren. Sie will nicht. Nun, was sagt ihr? Wir sagen, wir stehen wie ein Mann. Unsere Mutter, ihren Wunsch, den erfüllen wir. Brauchen Sie nicht dran zu denken. Gut, er sagt, ich gebe dir nur 10 Punkte Blut. Solch eine alte Frau und so, das geht nicht. Als sie 10 sagte, gut, dann machen wir es noch 4, 14. Dann sagt, ach, noch 4, 18. Viel mehr, als was der Mensch hat. Und er sagt, solch eine alte Person kann nicht überleben mit so viel fremdem Blut, das geht nicht. Einzige ist operieren. Sie sagte, nein, gut. Ich sage, ich fahre schnell nach Haus, kam morgens um 5 Uhr nach Haus. Meine Kinder sagten, Papa, wir wollen unsere Großmutter sehen. Bitte nimm uns hin, vor dem sie gestorben ist. Sag gut, ich schlaf eine Stunde, dann fahren wir hin. Ich wünschte, ich hätte ihnen Zeit, um alles zu erzählen, wie es gegangen ist. Aber dazu habe ich keine Zeit. Als wir dort ankamen, sagt der Arzt, kommt sofort. Er sagt, ernst, die Mutter muss sofort Operation haben. Wir sagten, lieber Arzt, wir können nichts sagen. Wir stehen dazu, was unsere Mutter gesagt hat. In der Zwischenzeit ist ein gewaltiger Kampf im Herzen unserer Mutter. Unsere Mutter hat immer gesagt, Gottes Wille geschehe, dein Wille geschehe. Kinder, sein Wille geschehe, aber keine Operation. Gut. Dein Wille geschehe, aber keine Operation. So fromm können wir sein, nicht? Und so ernst. Und als sie allein war und wir beim Arzt waren, da kommt ein Bruder und sagt, Erlo, komm, sie will dich haben. Als ich dort ankam, da sagt sie, Erlo, hör mal zu. Ich habe gesagt, sein Wille soll geschehen, aber keine Operation. Nun, war ein großer Kampf in mir. Als ob Gott mich fragt, mein Wille geschehe, aber dann eine Vorschrift, dann wird gesagt, dies, aber nicht das. Sie sagt, Elo, das stimmt ja nicht. Wenn ich ernstlich sage, sein Wille geschehe, dann muss ich doch mein ganzes Herz, mein ganzes Leben ihm ausliefern. Alles auf den Altar. Und er kann mit mir machen, was er will. Sagt Elo, verzeih mir, vergib mir. Sag's deinen Brüdern, sie sollen mir bitte vergeben. Ich hab falsch beschlossen. Ich hab gesagt, Gottes Wille, aber keine Operation. Nun sag ich dem Arzt, Operation, wenn er will, wenn er meint, das ist das Beste. Und wenn ich im Rollstuhl bin, wenn ich sterbe, das ist natürlich das Beste. Wenn ich im Rollstuhl bin und lebe dieses unangenehme Leben, wenn das Gottes Wille für mich ist, dann umarme ich den Willen Gottes. Das will ich haben. Das ist mir der Himmel. Und lieben Freunde, als wir dem Arzt das sagten, den Augenblick, als sie sagt, dein Wille geschehe, da hörte das Bluten auf. Kein Tropfen wieder. Der Arzt hat sie innerlich untersucht. Er sagt, ich kann das nicht verstehen. Keine Spur von einer Narbe. Keine Spur, kein Zeichen von wo es geblutet hat. Sein Rätsel. Dann sagten die Ärzte, einige Ärzte, die kann nicht wieder aufstehen, eine alte Person, die so still gelegen hat, sich nicht bewegt hat auf einige Tage lang, die kommt nicht wieder auf den Füßen. Und als die Krankenschwestern sagten, so, nun helfen wir dir auf, dass du zum Badezimmer kannst, da sagt sie, so, nun lass, das braucht ihr nicht. Setzte sie sich auf, stand auf und ging hin. Und, aber sehen Sie, da hat Gott unsere alte Mutter gebraucht, um uns etwas zu lehren. Auch sie sagt, ich habe Neues. Sie sagt, wir sind in Gottes Schule. Und wie viele haben wir zu lernen? Gottes Wille, aber nicht dieses. Gibt es solch eine hier unter uns, der auch sagt, ja, Gottes Wille, aber nicht dieses. Das ist falsch. Wenn wir Gottes Wille wollen, müssen wir uns hundertprozentig ihm ausliefern. Nichts zurückhalten. Nichts ihm vorschreiben. Alles zu deinen Füßen. Zweiter Punkt. Da war zu Beginn der Erweckung eine Frau, die sehr, sehr gelitten hat. Ihr Mann war ein Trunkenbold. Mehrere Kinder sind gestorben wegen Hungersnot. Viele leiden dadurch, was Alkohol nicht in einem Haus bringt. Alles ging seinen Hals herunter, alles, was er verdiente. Und Frau und Kinder, die litten. Ihre Kinder waren nicht sehr begabt. Aber da war ein Kind, das war außerordentlich klug. Und dann hat sie gesagt, dieses Kind soll studieren. Ich setze alles dran. Mit den anderen Kindern werden wir arbeiten, sodass dieses Kind ein Studium bekommt. Dieses Kind soll weit kommen. Und wenn dieses Kind weit gekommen ist, dann ist uns allen geholfen. Das war ihr Ziel. Als dieses Kind 15, 16 Jahre alt war und gute Fortschritte machte auf der Hochschule, bekehrte sich das Kind. Und dann sagte das Kind, Mutti, Gott hat mich in die Reichsgottesarbeit gerufen. Die Mutter hat einen außerordentlichen starken Willen. Wenn der in der rechten Richtung geht, ist gut. Aber wenn es verkehrt geht, dann schlimm. Die Mutter sagte, Kind, dazu sage ich kein Ja. Du musst studieren, du sollst studieren, du siehst, was deine Geschwister sind, aber meine ganze Hoffnung habe ich auf dich gesetzt. Du studierst. Nach nicht langer Zeit erkrankte das Kind und wurde ganz verrückt. War ganz von Sinnen, schauderhaft anzusehen. Alles Beten half nichts. Alles Ringen um Gottes Erbarmen half nichts. Alles Fasten und Beten half nichts. Bis eines Tages die Mutter zerbrochen zu mir kam und sagte, Erlo, ich bin eine Sünderin. Gott hat mir gesagt, Gott hat gesagt, er will das Kind haben. Das Kind war mein bestes Kind. Ich hätte gerne die anderen Kinder hergegeben, aber nicht dieses. Ich sagte, ich kann dieses Kind nicht verlieren. Was wird aus uns? Was wird aus unserer Zukunft? Ich habe keinen Mann, ist ein Trunkenbold. Dieses Kind, die ganze Hoffnung habe ich auf dieses Kind gesetzt. Ich sagte, ich kann nicht anders. Ich sagte, bist du bereit, mit mir zu kommen? Wohin? Dass wir fahren, wo dieses Kind liegt. Ich sage, gut. Wir kamen dort an. Die Mutter ging in den Saal, wo das Kind lag. Das verrückte Kind, das gebunden war, fiel auf ihre Knie. Dreimal sagte sie, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein. Herr, dein Wille geschehe, nicht mein. Und als sie zum dritten sagte, war das Kind kerngesund. 25 Jahre her. Und diese Person ist ein brauchbares Gefäß in den Händen Gottes. Lieben Freunde, wie leichtfertig können wir doch sein in unserem christlichen Leben. Fromme Christen, wir sind auch Christen. Natürlich, ich bin auch ein Gotteskind. Ich bete das Vaterunser, dein Wille geschehe. Aber kann Gottes Wille wirklich geschehen? Bin ich und meine Kinder sind sie und ihre Kinder? Mit allem, was sie sind und haben, im dort, wo Gott ist? Ein anderes Beispiel. Ich habe gesagt, ich möchte vier Beispiele erwähnen. Ein kleiner schwarzer Junge, der Mantlenkosi hieß, krass des Herrn. Seine Mutter kam zum Glauben. Wunderbar war es. Aber sein Vater war gegen das Evangelium und der schlug seine Mutter so. Glücklicherweise war es nachts und nicht weit von ihrem Haus, von ihrer Hütte war hohes Gras. Er hat sie so geschlagen, dass sie nicht gehen konnte, hat sich auf dem Bauch gezogen, geschleppt wie eine Schlange. Und in dieses Gras hinein und so kam sie mit dem Leben davon. Dieser Junge kam zum Glauben. Und sagte, du bist mir wie ein Vater, sagte zu mir. Jahr ein, Jahr aus, in seinen Ferien, Urlaubzeit, kam er zu mir und blieb bei mir und sagte, wenn ich erwachsen bin, verkünde ich mit dir das Evangelium. Ich will auch ein Prediger werden. So wie du das Evangelium verkündigst, so will ich es auch verkündigen. Ich gehe nur zur Schule, bis ich die Schule abgeschlossen habe. Dann komme ich zu dir. Als in der Hochschule war, kam sein Vater von Durban, von der Großstadt zurück und sagt, Mantlenkos, jetzt verlässt du die Schule, vor dem du zum Gymnasium gehst, gehst mit mir zur Großstadt und arbeitest dort. Er beugte sich und ging mit seinem Vater. Und dann geriet er auf Irrwegen. Nach einigen Monaten kam die Mutter zu mir und sagt, mein Sohn ist gefangen im Gefängnis. Ist angeklagt, dass er jemand ermordet hat. Nicht nur ein, sondern zwei. Nach einiger Zeit musste vor dem Richter erscheinen. Und er wurde zu Tod verurteilt. Der Richter sagt, wäre es nur ein Mensch gewesen, den du ermordet hast, wärst du mit dem Leben davongekommen. Aber weil es zwei sind, zu Tode verurteilt. Leider habe ich seinen Brief verloren. Kurz vor dem er erhängt ist, hat er mir einen Brief geschrieben und gesagt, bitte geh durch die Welt und wo du hinkommst, sag es allen Gläubigen und Gemeinden, wenn je jemand Gott ein Versprechen abgelegt hat, wenn je jemand sich dem Herrn ergeben hat und sein Leben dem Herrn geweiht hat, sei es als Kind, Gott nimmt dich beim Wort. Bezahle deine Gelübde und wehe, wenn du es nicht tust. Er sagt, geh hin in alle Welt, sage es den Christen und Gemeinden, dass jeder Christ das weiß. Hier bin ich ein junger Mann, gesund, aber in einigen Tagen gehe ich ins Grab. Lieben Freunde, singend ging er zum Galgen. Ein Mitarbeiter begleitete ihn bis zur Tür. Dann ging er in die Tür hinein und die Tür wurde hinter ihm geschlossen. Er hat gesungen, während sie den Strick um seinen Hals gebunden haben. Und bis der Schlag kam, da war eine Totenstille. Da war es weg. So ist die Axt an den Baum gelegt und das war das Ende vom Lied. Leider ist mir dieser Brief verloren gegangen. Ich konnte den Brief nicht lesen, ohne dass ich tief erfasst und erschüttert war. Und er sagt, geh hin und sage alle Welt, wenn es jemand gibt, der Gott ein Gelübnis gemacht hat, der Gott etwas versprochen hat, der sein Leben Gott geweiht hat und bezahlt nicht die Gelübde, der lähne von mir. Lieben Freunde, dass wir beten, dein Wille geschehe, ist von größter Wichtigkeit, aber dass wir auch bereit sind, den Willen zu erkennen und wenn er ihn uns erweist, um die Gnade, dass wir bereit sind, um gehorsam zu sein, um das zu tun und in dem gefunden zu werden, was Gott für uns hat. Nun zum Schluss. In Südafrika war ein reicher Mann, ein Bue, mit einer riesigen Farm. Er war der wohlhabendste Mensch in der ganzen Umgebung. Aber Gott hatte ihm nur eine Tochter geschenkt. Aber eine wunderschöne Tochter, ein liebes Mädchen, nicht ein billiges, das auf den Straßen herumgeht, als ob es nie erzogen ist. Ein vorbildliches Kind. Sie war der Augapfel ihres Vaters. Mit 18 Jahren ging sie in eine Versammlung wie diese und hörte das Evangelium. Das Wort Gottes traf sie. Ohne dass der Prediger etwas sagte, sagte der Herr ihr, ich will dich als Missionarin in China haben. Sie bekehrte sich an dem Abend, lieferte ihr Leben dem Herrn Jesus aus, ging nach Haus, ging zum Vater und zur Mutter ins Schlafzimmer und sagt, liebe Eltern, ich habe mein Leben dem Herrn übergeben und ich fühle den Ruf aufs Missionsfeld in China. Der Vater setzte sich auf und sagte, nie mehr, Tochter, geh. Nein, liebe Tochter, du bist mein, unser Erbe. Ich habe keinen Sohn, ich habe kein anderes Kind. Du bist die Erste und die Letzte. Alles sollst du haben, du bist mein Erbe. Und der Vater war zu stark für die Tochter. Und sie blieb und ging nicht und folgte nicht den Ruf. Nach zwei Jahren, nur zwei Jahren, als sie 20 war, erkrankte sie und starb. Der Vater verstand es nicht. Als er am Grabe stand und den Teuren sah mit seiner einzigen Tochter, sah, wie er herabging ins Grab. Plötzlich gingen ihm die Augen auf und er sagt: Herr, mein Gott, hätte ich doch Ja gesagt, hätte ich eine Tochter heute in China als Missionarin, aber jetzt ist sie tot im Grab. Lasst uns lernen, dass es tausende Mal mehr kostet, um gehorsam zu sein, als ungehorsam. Oft meinen wir, nein, das geht, ich kann den Preis nicht bezahlen, ich kann nicht Ja dazu sagen. Lieben Freunde, ungehorsam zu sein, Nein zu sagen, wenn Gott ruft, das kostet tausendfach mehr als Gehorsam. Gehorsam ist Segen. Maria hätte so nicht die Schmerzen haben brauchen, nicht die schlaflose Nächte, nicht die Ängste. War alles umsonst, das Suchen alles umsonst. Vielleicht hätte sie es sogar gleich kapiert. Vielleicht wäre sie zu ihrem Sohn gegangen und sagen: Kind, können wir jetzt gehen? Und er hätte es ihr vielleicht gesagt: Mein Vater ruft mich noch, er will mich hier haben. Wisst ihr das nicht? Nun, lieben Freunde, zum Schluss, jetzt das Ende von diesem Vortrag. Wissen Sie nicht, was Gottes Wille für Sie ist? Wissen Sie es nicht? Sie sollten es wissen. Sogar vielleicht nicht nur für sich selber, sondern auch für Ihre Kinder. Aber wenn der Vater, der über alles ist, uns ruft, wer kann Nein sagen? Ist dein Opfer zu groß? Vor kurzem war es Karfreitag. Gott hat seinen eingeborenen Sohn gegeben für uns alle. Hat ihn nicht zurückgehalten. Für uns ans Kreuz. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles geben? Charles Sturt, vor dem er nach Zentralafrika ging zu den Menschenfressern und seine Frau zurückließ und 4 Kinder. Und die ganze Christenwelt in England gegen ihn ging. Und er sagte: Keine sind mit mir. Ich habe nur ein kleines Komitee. Aber das Beste besteht von 3 Menschen. Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nur der liebe Gott verstand es, kein anderer. Und er sagte vor seinem Abschied, sagt ein Mann: Mr. Sturt, is it true? Ist das die Wahrheit, dass du deine Frau zurücklässt und deine 4 Kinder und gehst nach Zentralafrika als kranker Mann zu den Menschenfressern? Er sagt: Lieber Mann, wenn es wahr ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und den Himmel und seinen himmlischen Vater verlassen hat, für mich und für mich zu sterben, ist es ein kleines, dass ich dieses für ihn tue, aus Dankbarkeit. Möge Gott uns dieselbe Gesinnung schenken. Lasst uns beten. O Herr, als 12-jähriger Knabe, wahre Mensch, trotzdem du wahre Gott warst, hast du ganz klar gewusst, was Gottes Weg, des Vaters Weg für dich war. Und das bedeutete dir mehr als irgendetwas anderes. Sogar als deine leiblichen und fleischlichen Eltern. Trotzdem bist du ihnen untertan gewesen. Aber du hast ihnen gezeigt, dass das Ausschlaggebende das ist, was der Vater will und worin der Vater ist. Schenk uns auch die Gesinnung, Herr, wenn du in uns lebst, lebe das Leben aus, auch in uns. Und dass wir nicht nur Namenchristen sind, sondern zu denen gehören, die den Willen des Vaters tun. Und wenn jemand nach uns fragt und wenn jemand uns sucht, dass er weiß, wo uns zu suchen, in dem, was des Vaters ist. Und dass wir dir treu sind und treu bleiben bis in den Tod.